Wir haben das letzte Mal angefangen mit der Predigtserie zum Thema Herz. Herzenshaltung. Und wir wollen hier weiterfahren in diesem Jahr mit diesem Thema. Wir haben im Eingang schon den Vers aus Sprüche 4 gehört. Mehr als alles andere bewahr dein Herz. Das ist ein Auftrag, den uns Gott gibt. Wir haben gesehen, eben, es gibt auch in unserem Sprachgebrauch ganz viele Sachen, wo wir das Herz drin brauchen, von ganzem Herzen oder halbherzig, mit geteiltem Herzen oder mit verzagtem Herzen. Da gibt es ganz verschiedene Ausdrücke, wo wir merken, unser Herz ist Gott ganz wichtig. Eigentlich schaut Gott nur auf unser Herz. Ihm geht es nicht so darum, ob wir jetzt alles richtig machen. Er ist nicht ein Perfektionist. Er ist auch kein Polizist, der überwacht, dass wir alles ja richtig machen und uns dann bestraft, wenn wir etwas falsch machen. Wenn wir eine solche Sicht von Gott haben, haben wir nicht eine Sicht von Gott, wie sie wirklich ist. Sondern Gott ist der Vater, der uns liebt und wo an einer Herzensbeziehung mit uns interessiert ist. Ihm geht es darum, dass es uns gut geht. Und dass es unseren Herzen gut geht. Dass wir ehrlich sein können, dass wir aufrecht sein können. Und dass, wenn wir Sachen haben, wir es ihm geben können. Das neue Herz, das er uns versprochen hat, schon im Alten Testament, ist Realität geworden am Pfingstfest in Jerusalem, wo der Heilige Geist ausgossen worden ist. In unsere Herzen. Wo dann Paulus konnte sagen, die Liebe von Gott ist ausgossen in eure Herzen, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und durch das haben wir neue Herzen bekommen. Herzen, wo das Gesetz von Gott drin geschrieben ist, lesen wir im Propheten Ezekiel. Also wir müssen nicht das Gesetz, das Gebot von Gott auswendig anwenden, eben Richtiges tun, Falsches vermeiden, das ist Auswendiges anwenden, also von der Aussenseite her, sondern inwendig vom Herz her, weil Gottes Geist uns seine Gebote ins Herz hineingelegt hat, geschrieben hat, sind wir fähig, nach seinen Geboten zu leben, zu wandeln, ohne dass es für uns ein Krampf ist. Also das heisst, die Herausforderung ist immer wieder, dem Geist in unseren Herzen Raum zu geben, der Liebe von Gott in unseren Herzen Raum zu geben und so behalten wir weiche, formbare, belehrbare und demütige Herzen. Amen. Und wir haben gesehen, wenn wir verstockte Herzen bekommen oder harte Herzen bekommen, kalte Herzen bekommen, das sind nicht einfach irgendwelche Naturgesetze, das sind nicht einfach irgendwelche Zufälligkeiten, Schicksalsschläge. Jetzt ist mir das halt passiert und jetzt habe ich halt das Herz wegen dem, die anderen sind schuld. Auch wenn solche Umstände sind, geht es immer wieder darum, dass wir unser Herz rein behalten, weich behalten. Und das ist unsere Verantwortung. Das ist das, was der Salomo im Spruch 4 gesagt hat, mehr als alles andere bewahr dein Herz. Also, wie der Zustand von unserem Herz ist, für das haben wir eine Verantwortung. Niemand kommt mit einem gebrochenen Herz auf die Welt. Niemand kommt mit einem kalten Herz auf die Welt. Niemand kommt mit einem harten Herz auf die Welt, sondern im Verlauf von unserem Leben sind Sachen passiert, die zu dieser Verhärtung geführt haben. Aber wir haben es zugelassen, dass es zu dieser Verhärtung geführt hat. Das ist eine Entscheidung in Innere, die wir treffen, ob unser Herz hart wird oder nicht. Und da fordert uns Gott raus, mehr als alles andere, bewach dein Herz. Wenn dir Unrecht passiert ist, dann kannst du dein Herz zutun. Und du kannst auf Abwehr schalten. Du kannst sagen, das passiert mir nie mehr. Wenn mir der Kerl wie nochmal unter die Augen kommt, dann wird dein Herz hart, wenn du das machst. Du kannst aber auch sagen, okay, mir ist Unrecht geschehen, das ist wirklich nicht cool. Das hat mich auch verletzt, das hat mich gebracht. Aber ich gehe mit dem Schmerz, mit dem Unrecht, gehe nicht zu meinem Gott, gehe nicht zu Jesus und lasse mich heilen. Und ich entscheide mich, Freunde, das ist eine Entscheidung, ich vergebe der Person, die mir Unrecht da hat. Und das ist der Weg, wie dein Herz wieder weich wird, wieder rein wird und wieder in die Ordnung kommt mit Gott. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir das einfach so geschehen, dann passiert das und dann am nächsten Tag passiert das andere und dann passiert wieder etwas und ich handle nie mit diesen Sachen, dann habe ich am Schluss, bin ich plötzlich an einem Ort, wo ich mich wiederfinde mit einem ganz harten, verstockten Herz, wo ich fast nicht mehr weiss, wie ich selber noch Zugang zu diesem Herz habe. Und Gott ist da, durch seinen Geist für das Herz wieder weich zu machen und wieder neu zu machen. Immer wieder ist seine Gnade neu. Und im Psalm 1, wo wir jetzt zusammen lesen, bekommen wir ganz häufig Impulse, wie wir unser Herz können bewahren und reinhalten. Ich lese es aus der Luther-Übersetzung. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Also jetzt, was ist das, der Rat der Gottlosen? Da drin soll man nicht wandeln. Wer hat eine Idee? Wer sind die Gottlosen?
Eigentlich schon gottlos,
ja,
gottlos,
genau.
Leben selber
bestimmen. Ja, genau. Super. Also die, die nicht in einer Beziehung mit Gott leben, sondern eigentlich von Gott losgelöst leben und durch das auch keine Impulse von Gott haben in ihrem Leben. Also wir sollen nicht im Rat von diesen Menschen leben, die ohne Gott unterwegs sind. He? Heisst das eigentlich? Jetzt, was könnten das so für Ratschläge sein? Oder wo begegnen wir so in unserem Alltag diesen Rat, diesen Ratschlägen von den Gottlosen? Was habt ihr das Gefühl?
Zum Beispiel erfolgreich sein, Geld zu machen.
Im Fernsehen zum Beispiel, okay.
Zeitung,
was ist das, Literatur? Das hat das Kind noch verstört.
Etwas, was sich übrigens immer mit Gedanken gemacht hat, ist zu Schluss gekommen. Also, sie sieht über die Entstehung der Welt, über den Sinn vom Leben, über Erziehung, ähnlich.
Also Bücher, die man irgendwie zu einem Thema hat geschrieben, das man verfasst, da können wir uns so Räte entgegen. Das Internet.
Politik.
Musik. Bank, der Bankauszug kommt. Ja, das redet hier. Sie haben ihr Konto überzogen. Versicherungen.
Die Wirtschaft,
ja.
Gespräch nehmen mit anderen Leuten.
Da mal zwei die Kolonne machen. So viele Beziehungen. Mit Beziehungen mit Leuten, die Gott nicht kennen. Ja. Das kann der Nachbar sein, Schulkollegin sein, Arbeitskollege sein. Wo so ein Rat von einem Gottlosen plötzlich da ist, oder? Also ganz verschiedene Orte, es gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Bereiche, ist mir wichtig, dass wir das so ein bisschen wahrnehmen. Wir sind praktisch umgeben, den ganzen Tag, von Menschen und von solchen Ratgebern, die uns sagen wollen, wie wir leben sollen, oder? Und da gibt es ganz verschiedene Trends. Da gibt es verschiedene Moden, die uns immer wieder sagen wollen, so musst du es machen, dann bist du in. So musst du es machen, dann bist du erfolgreich. So musst du es machen, dann bist du cool. So musst du es machen, dann bist du jemand. So musst du es machen, dann bist du reich. So musst du es machen, dann hast du Ansehen. Oder? Kennt ihr das? Und jetzt sagt aber hier die Bibel, der Psalm, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also ihr spürt jetzt die Spannung, wo wir plötzlich drinnen stehen, oder? Da gibt es wie zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Wahrheiten. Dem, wo wir den ganzen Tag ausgesetzt sind, wo auf uns einredet, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir Zeitung lesen, wenn wir auf die Arbeit gehen, wenn wir in die Schule gehen, was die Arbeitskollegen sagen, was die Mitschülerinnen und Schüler sagen, wenn wir ein Buch lesen, ein Heftchen lesen, wenn wir im Internet am Surfen sind, auf Sachen am Forschen sind, wenn wir hören, was in den Nachrichten kommt, was Politisches so geht, wenn wir Musik hören. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Jede Musik hat eine Botschaft. Auch wenn sie keinen Text hat, hat sie eine Botschaft. Weil Musik ist eine Übertragung auch von Geist. Darum tun wir auch Lobpreislieder singen. Es gibt auch klassische Musik übrigens. Ohne Text. Wo sehr einen guten Geist kann haben, aber auch sehr einen schlechten. Und das hängt mit dem zusammen, wo die Musik komponiert hat. Weil der hat etwas, von wo in seinem Geist ist, in die Musik hineingelegt. Und das kommt dann raus. Wäre jetzt ein Thema für sich, wie man durch Musik in so einen Rat reinkommen kann. Bank, ja, da geht es um das Geld, Versicherungen, da geht es um Sicherheit, du musst sicher sein, du musst das noch abschließen, du musst noch jenes machen. Stell dir vor, wenn das und das und das würde passieren, wie stehst du nachher da, hast du nachher noch ein Einkommen, ein Auskommen? Die Wirtschaft, die sagt, es muss immer besser, mehr geben, es muss besser werden. Aber auch hier, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gespräche, Beziehungen, die wir haben mit Menschen, wer sind unsere Freunde? Was hat das Wort von meinen Kollegen, von meinen Kolleginnen für ein Gewicht in meinem Leben? Wem höre ich? Das ist eigentlich die Frage hier. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Also was überkomme ich für einen Rat? Habt ihr das auch schon gemerkt? Dass manchmal der Rat, den ihr überkommt, nicht so gut ist. Und wenn es irgendein Problem gibt auf der Welt, wer wird gefragt? Wer kommt nicht zu Wort? Das ist etwas, was ihr da noch nicht habt aufgeschrieben.
Experten.
Genau, die Experten. Bei jeder Tagesschau irgendein Problem auftauchen, irgendwelche Experten. Das sind Leute, die angeblich in diesem Gebiet ganz besonders daraus kommen und nachher sagen die dort, wie das alles ist und warum das so ist. Und alle tun dann ganz ehrfürchtig staunen und sagen, oh, Und oft ist es auch so, ich meine ja nichts gegen Experten, die bringen manchmal schon gute und wahre Sachen, aber manchmal auch nicht. Man könnte noch die ganze Wissenschaft, habe ich da noch auf meinem Blatt, die ganze Wissenschaft ist heute fast zu einer Religion geworden. Was wissenschaftlich bewiesen ist, das ist wahr. Was wissenschaftlich nicht belegt werden kann, das ist auch nicht wahr oder das kann nicht sein. Und da kommen wir dann auch immer wieder in einen Konflikt. Wissenschaft ist eigentlich nichts anderes als ein Erforschen, ein Nachdenken vom Menschen über die Schöpfung. Von dem her ist es eigentlich wertneutral, es ist nichts Schlechtes. Aber wenn wir meinen, nur das, was sich unserem menschlichen Verstand, unserer menschlichen Vernunft als logisch erscheint, wo wir nachvollziehen können, wenn unser menschlicher Gedanke wahr sein kann, dann machen wir uns selber zum Gott. Und wenn wir alles andere, was sich unserem Verstand und unserer Vernunft widersetzt, ablehnen, machen wir uns selber und unseren Verstand zum Gott. Zum Götz, könnte man auch sagen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft unserer westlichen Gesellschaft sehr verbreitet ist. Und eben, da kommen auch die Experten, die nachher immer alles erklären, wie es jetzt ist. Du hast vorhin noch etwas sagen.
Ja,
also kann
ich auch
ein bisschen
von
den Geschwistern
die Wahl quasi. Also, die Israeliten sind ja nicht gottlos umgegangen. Sie waren untereinander.
Genau.
Wo sie eben Schlachter Fußnoten geschrieben, dass die Gottlosen schon von dir sein können, die eigentlich fordern, zu Gott gehören. Aber vielleicht nicht nach dem Leben.
Genau, also so ein vorgetäuschtes, oberflächliches, frommes Leben kann ein gottloses Leben sein. Das ist absolut so. Und da können falsche Ratschläge nachher drin sein. Gut, gehen wir mal weiter. Also wir sind umgeben von so Rat von den Gottlosen. Immer wieder. Und müssen dort Entscheidungen treffen, welches Gewicht gebe ich dem. Das kritisch hinterfragen. Das ist vor allem auch, wenn man Zeitung liest oder wenn man eben Tagesschau oder andere Sachen schaut oder hört, wichtig, dass man das prüft. Gerade im Zeitalter von den Fake News ist das nicht unwesentlich. Im Zeitalter von Internet, wo jeder alles kann verbreiten und jeder alles kann schauen kann, ja, welche Quellen konsultieren nicht eigentlich? Man hat in Amerika an einer Universität einen Versuch gemacht, wo man den Studenten bewusst Fake News hat zugehört, also es auf Homepage geleitet hat, wo bewusst gezielte Fehlinformationen drin waren. Die Aufgabe war, herauszufinden, was ist wahr. Was denkt ihr, was war das Ergebnis von dieser Studie?
Fast alles
ist falsch,
ist nicht wahr.
Nein, es geht nicht darum, ob es wahr ist oder nicht. Es geht darum, haben die Studenten herausgefunden, was Fake News sind, was gefälschte Nachrichten sind und welches das die richtigen sind. Das ist die Frage.
Erschreckend.
Erschreckend nicht. Genau 80% der Studenten haben nicht Fake News von wahren Informationen können unterscheiden. Und zwar zum Teil aus ganz simplen Gründen, weil sie einfach nicht andere Quellen konsultieren. Sie glauben einfach ihre Quelle, die sie haben. Das klingt vernünftig, das klingt einleuchtend, dass die Homepage, wie sie aufgebaut ist, scheint einen seriösen Eindruck zu machen, also glaube ich das. Dabei hätte ich schon nur einen Link auf Wikipedia oder irgendwo auf eine andere Homepage gezeigt, aha, da ist irgendein Widerspruch. Das sind verschiedene Meinungen, offensichtlich, die wir hellhörig müssen machen. Moment, irgendwo stimmt etwas nicht. Aber noch erschreckender ist jetzt, Freunde, wir haben das Gleiche mit diesen Professoren gemacht, an dieser gleichen Universität. Und was wisst ihr, wie die das haben, was die für eine Erfolgsquote hatten? Professoren. Die haben auch 80% genau gleich wie Studenten nicht können unterscheiden. Oder? Das sind wir voll in diesem Thema. Oder? Wie können wir Leute von Wahrheit unterscheiden? Wie können wir falsche Informationen, Rat von den Gottlosen, erkennen? Und natürlich haben wir eine Instanz in uns innen, wir brauchen nicht nur clever zu sein und Quellenforschung machen. Wir haben auch noch den Heiligen Geist in uns, der uns innerlich warnt, wenn etwas nicht gut ist. Wir haben auch noch ein Gewissen in uns innen. Wobei das Gewissen ist eben auch noch eine Instanz, ähnlich wie das Herz, das prägbar ist, das ich so täuschen kann. Und das hilft uns, zu erkennen, ist etwas wahr, kann das sein oder kann das nicht sein. Und was der Teufel immer wieder probiert, der probiert uns ganz gezielt durch Falschinformationen, durch Lügen, die oft mit viel Wahrheit umhüllt sind, dass wir es nicht merken, probiert er irgendeinen Samen in unser Herz zu tun, der nachher eine negative Frucht in uns bringt. Eben nicht die gute Frucht. Wo wir plötzlich Angst haben. Und plötzlich meinen, jetzt muss ich auch so sein wie die anderen. Jetzt muss ich hier etwas anpassen oder etwas verändern, weil die anderen das jetzt cool finden. Und so kann unser Leben nachher in eine Gefangenschaft geraten. Also der Rat von der Gottlosen haben wir hier, wir haben auch noch weitere Sachen gehabt. Den Weg der Sünder haben wir da noch. Also das heisst, das ist schon ein Schritt weiter, wenn ich auf dem Weg der Sünder gehe, dann heisst es, ich höre nicht nur auf einen Rat, sondern ich fange gemäss diesem Rat an zu handeln. Ich tue auch so. Wandeln heisst, auf einem Weg von Sünder zu gehen, das heisst, ich mache das auch so. Ich tue das aktiv. Also ich höre es nicht nur, sondern ich tue danach. Und nachher haben wir noch sitzt, wo die später sitzen. Jetzt, was sind die später?
Komm mit dem Finger auf die Zeit.
Ja.
Zynisch oder etwas
recht. Zynisch? Was ist das zynisch?
Böse, ironisch.
Ja, genau. Also ein bisschen unschwellig, so ein bisschen mit einem Beigeschmack. Man meint es eigentlich gar nicht so, so ein bisschen giftig. He? Jemand, der spottet, was ist das grundsätzlich, Spott? Ja, jemand, der etwas, was eigentlich gut ist, in Dreck zieht, schlecht redet. Lächerlich macht, genau. Da hast du noch etwas gewesen vorher? Etwas auslachen, etwas lächerlich machen, ich das Gleiche rein, was eigentlich gut ist. Man könnte auch sagen, eigentlich etwas, wo Respekt verdient, respektlos behandeln, das ist schon spöttisch sein über etwas. Etwas nicht ehren und ihm nicht den Wert und die Achtung zu geben, was es eigentlich verdient, das ist Spott, könnte man sagen. Wo begegnet uns das? Herz da drinnen.
Also zum Beispiel, wie man über einen Vorgesetzten denkt. Oder
ganz genau.
Und wie man nachher, da redet man nicht mehr so, oder über einen Lehrer.
Genau.
Und alle seine Schwachheiten zum Beispiel. Oder Sachen einfach wie aufrührt und bloßstellt. Also nicht mit Liebe zudeckt, sondern bloßstellt.
Genau. Also die Fehler, das Versagen, das Negative von den anderen geht ausschlachten. He? Kennen wir das? Also ich kann mich erinnern, als ich in der Lehre war und dann nachher, das ist eine Normalität war, man hechelt über einen Chef, man lästert über einen Boss, man lästert über die anderen Vorgesetzten, über die anderen Mitarbeiter, selbstverständlich immer nur dann, wenn sie nicht da sind. Das hing durchgeredet. Und das habe ich mir so angewöhnt, dass selbst dann, als ich nachher wiedergeboren wurde, durch den Heiligen Geist und den Nachfolger von Christus geworden, immer noch eine Gewohnheit von Lästern ist da gewesen. Und das ist nichts anderes als Spotten eigentlich. Kaum ist irgendwie, ja, der hat wieder und die haben wieder und so. Die jetzt Bern oben, oder, wie wir über unsere Politiker reden, das ist auch das Lästern. Was sollen wir mit unseren Politikern machen? Sollen wir für sie beten, wir sollen sie segnen. Segnen heisst übrigens Eulogeo auf Griechisch. Das heisst gut reden. Und das Gegenteil von gut reden ist schlecht reden, ist spotten. Und das ist auch der Begriff für fluchen. Also spotten und fluchen, negativ reden, sind ganz nah beieinander. Macht ihr das manchmal? Hey, Über die Lehrer. Noch sitzt bei den Spöttern. Also dort ist es wichtig, dass ihr euer Herz reinpackt. Wir können jetzt die Liste, die wir vorher hatten, auch noch gedämmen, oder? Wie viel wird gespottet und gelästert in den Zeitungen über andere Politiker, die nicht dem eigenen Couleur oder dem eigenen Geschmack entsprechen? Wie viel wird über einen amerikanischen Präsident gelästert? Wie viel hat er schon selber über ihn gelästert? Ja, ihr dürft gerne mal leer schlucken. Man kann mit der Politik einverstanden sein oder auch weniger, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht richtig, wie man über diesen Mann redet, vor allem die eigenen Leute. Es ist auch nicht richtig, wie wir über unsere Politik zum Teil reden oder denken. Nur weil sie nicht unserer politischen Richtung oder unserer politischen Überzeugung entsprechen. Versteht ihr das? Und da fängt es an, oder? Jetzt fängt es langsam an, wehtun. wie ist unsere Herzenshaltung? Gut, jetzt geht es wieder um unser Herz. Lassen wir uns von so einem Mob von Spott, der in den Mainstream-Medien verbreitet wird, einfach mitreisen und haben das Gefühl, ja, wenn alle über den lästern, können wir auch, oder? Oder sagen wir, stopp, halt, so will ich nicht denken, so will ich nicht reden. Wir können hier den Christoph Blocher nehmen, das wäre ein bisschen höher, er ist jetzt nicht mehr so im Fokus im Moment in der Schweizer Politik, aber eine Zeit lang hat es zum guten Ton gehört, dass man über den lästert. Ist das richtig als Christen? Man muss nicht einverstanden sein mit seiner Politik, aber ist es richtig, wenn wir über ihn lästern? Das ist unsere Frage und das ist unsere Herausforderung. Versteht ihr das? Und da haben wir eine Verantwortung. Und da sind wir auch Vorbilder unseren Kindern gegenüber. Wenn ich manchmal Kinder auf dem Spielplatz höre reden, wie die reden, dann denke ich, ja, woher haben die das? Wo haben die das gehört? Entweder von ihren eigenen Eltern oder von ihren Klassenkollegen, Kameraden und so weiter. Das ist irgendwo. Und so sind wir alle herausgefordert. He? Also im Rat der Gottlosen, wie der wieder geht, yes. Im Rat der Gottlosen, Weg der Sünde und Spötter. Das sind die Sachen, die unser Herz verdrehen, das sind die Sachen, die unser Herz verfeistern, wo Lügen reinkommen, wo Unwahrheiten reinkommen, wo Verdrehtheiten reinkommen, wo wir uns überheben über andere und wo unser Herz feister macht. Wer so lebt, sagt das Wort, hat keinen Bestand. Jetzt kommt das andere, die andere Seite. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt haben wir hier das Gesetz. Über das Gesetz von Gott sollen wir nachsinnen, Tag und Nacht, und wir sollen unsere Lust haben. Das ist das so ein böses Wort. Ist das richtig, wenn wir Lust haben? Meistens haben wir auch keine Lust, oder? Oder? Sagt man so, ja, das habe ich aber keine Lust. Damit ist nicht immer ein negatives Begierde gemeint, das gerade im sexuellen Bereich muss irgendwo sich, sondern Lust haben. Was heisst das eigentlich? Soll eine Lust daran, eine Freude haben? Da in der Bibelübersetzung, da Neues Leben heisst, sehr, wer Freude hat, genau, wer sich kann.
Sich danach
sehnen. Sich danach sehnen. Sich danach, ja, glustig sein, genau. Da ist das Wort Lust auch drin. Da ist nämlich so anstößig, so Freude hat dran, auf sich für etwas begeistern, etwas nachzudenken. Jetzt, was ist das? Das Gesetz. Das Wort von Gott einerseits, ja, und was noch?
Eigentlich auch sein Wesen, seine Art. Ja. Nach ihm.
Wahrheit. Ja, genau. Die Wahrheit suchen, nach der ein Verlangen haben, über die nachdenken, Tag und Nacht. Es ist mir wichtig, dass Sie nicht einfach, wenn wir vom Gesetz lesen, das klingt für uns manchmal auch gesetzlich, oder auch die 10 Gebote, oder ja, das ganze Zeug da im 3. Mose mit all diesen Vorschriften, Hilfe, oder? Aber es geht hier nicht um das. Es geht um etwas Umfassenderes. Es geht darum, um die Ordnungen von Gott. Gesetz, es gibt auch Naturgesetz. Die hat Gott alle geschaffen, über das nachzudenken. Nachzusinnen über die Ordnung, über die geistlichen Ordnungen von Gott, über sein Reich nachdenken, wie funktioniert denn das? Und natürlich müssen wir die Information haben aus dem Wort von Gott. Aber es ist mir wichtig, dass ihr seht, Lust habt am Gesetz und darüber nachzusinnen, Tag und Nacht heisst, nicht Tag und Nacht Bibel lesen. Und immer müssen mit Freude Bibel lesen. Das ist zwar schön, wenn wir das mit Freude machen, aber manchmal mache ich es einfach, weil ich weiss, es tut mir gut. Auch wenn ich eben gerade keine Lust habe. Habt ihr das schon mal gehabt? Habt ihr mal keine Lust, Bibel zu lesen? Kennt ihr das? Kennen wir, glaube ich, alle, oder? Und jetzt heisst es, wir sollen Lust haben am Gesetz von Gott. Wir sollen Freude haben an dem. Und wer das hat, und wer das macht, der ist nachher wie der Baum, der gepflanzt ist an diesen Wasserbächen. Also über die Ordnungen von Gott, über die Prinzipien von Gott, über die können wir nachher sinnen, Tag und Nacht. Ich habe mir ein Beispiel überlegt aus meinem eigenen Leben, für das das so ein bisschen näher wird, ein bisschen praktischer wird. Das eine ist, wo ich Bub war, das andere, wo ich aus meiner Jugendzeit und eins noch nicht so lange her. Und ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, als ich Bub war. Wir hatten Religionsunterricht in seiner Zeit in der Schule, wo noch biblische Geschichten geheissen hat. Also da haben wir die biblischen Geschichten noch gelernt, vom Lehrer erzählt bekommen. Und ich weiss noch, so 3., 4. Klasse haben wir so einen richtigen Alttestamentler gehabt als Lehrer. Eben, der hat uns vor allem all die Geschichten aus dem Alten Testament erzählt. So die, der Josua und der Mose und das Heiligtum am Sinai und eben wieder da der Gott, der dann mit Gericht kommt und so ein bisschen die in dieser Art. Das weiss ich, kann ich mich noch gut erinnern. Und ich weiss noch gut, bin ich dann nachher so als 9-, 10-jähriger Giel, wie mir das auch beeindruckt hat. Ich war dann noch kein Nachfolger von Jesus. Aber es hat mich beeindruckt, gefunden, wo irgendwie der Gott, der ist ein ehrfürchtiger Gott. Das ist das, was in mir innen ausgelöst hat. Und ich weiss noch, ich bin dann aber mit meinem Velo, dort wo wir gewohnt haben, ist entweder steil rauf oder steil runtergegangen, da haben wir nicht weit können Velo fahren, geradeaus. Da hat es nur so eine Sträsli gehabt, das ist so zu den Nachbarhäusern hingegangen. Und nachher ist es fertig gewesen. Und dann hat man dort, das war so mein Velowägli gewesen, da bin ich immer hin und her gefräset. Aber wenn man dort noch weitergegangen ist, ist dann so ein Feldweg gekommen. Und das war jetzt im wahrsten Sinn des Wortes Feldweg gewesen. Das ist, also das ist einfach, wenn man dort weitergefahren ist es einfach, mitten im Feld hat aufgehört. Da hat man wirklich nur gebraucht, für mit dem Traktor oder mit dem den Wegen dort ganz höher und so. Und dann bin ich dann mit dem Velo dort hinten gefahren, neben dem Feldweg, das hat ja auch ein bisschen geholpert, bis er einfach aufgehört hat. Und dort, jetzt mitten in der grossen Weide innen, hatte ich nachher meinen Altar gehabt. Und dann hatte ich so einen Stein gehabt und so ein Seil. Und das kleine Seil, und das Seil ist so um den Stein herumgelegen und dort war mein Ort gewesen, wo ich nachher Gott angebetet habe. Als 9-, 10-jähriger Giel. Das war so mein Verständnis von Gott. Das war auch meine erste Erfahrung, eigentlich so bewusst, als ich Gottes Beziehung anfangen zu pflegen, anfangen zu leben. Und als ich gemerkt habe, es hat etwas mit dem zu tun. Es hat dann einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, wie lange das war, es hat dann wieder einen Abbruch gegeben, wie manchmal oder oft ich da mit dem Velo dort hingern bin gefahren. Aber das war so mein Ort. Mein heiliger Ort. Mein Ort mit Gott. Und dann hat es später, als ich in der Lehre war, andere Beispiele und Erlebnisse gegeben, wo ich gemerkt habe, mir passiert Unrecht. Als erstes Lehrjahrstift ist mir immer der Löwe im Umzug. Ist mir der, wo man so ein bisschen, wo man ausgenutzt wird, wo man so ein bisschen eben spotten darüber, wo man ein bisschen schauen kann, ob er reingeht auf all diese Sachen. Und bei uns in diesem Betrieb, wo ich arbeite, da war ein sehr ausgeprägter Fall gewesen. Und insbesondere von den anderen Lehrlingen her, eben von den Zweitlehrjahrstiften, Dritt- und Viertlehrjahrstiften, die haben mich so richtig gefeiert, oder? Und ich bin dann, ja, du bist ja das Neue, ich bin eher ein scheuer, ruhiger Typ gewesen und habe mich nicht so gewusst zu wehren und habe sehr darunter gelitten. Und dann habe ich angefangen, eben nachzusinnen. Ich war dann immer noch kein wiedergeborener Christ gewesen, ich war nicht wirklich aktiv mit Gott unterwegs gewesen. Aber, das ist interessant, ich habe gewisse Sachen vom Evangelium, weil wir eben in der Schule das gehört haben, habe ich irgendwo aufgeschnappt, habe ich mitbekommen und habe darüber angefangen nachzusinnen. Eben, was könnte man jetzt da machen? Und da ist mir die Bibelstelle in den Sinn gekommen, segnet die, die euch fluchen und tut gut zu denen, die euch Unrecht tun. Hat Jesus irgendwann gesagt, oder vielleicht ist es auch der Paulus gewesen, habe ich dann noch nicht so recht gewusst, aber irgendwie die Stelle ist so in den Sinn gekommen. Dann habe ich gefunden, okay, ich probiere das aus. Ich segne die, die mir Unrecht tun, und gut zu denen, die mir Unrecht tun, oder so. Habe ich mal gedacht, das ist ja ein Versuch wert. Habe ich angefangen anwenden, habe dem Zweitlehrjahrstift war es dann, der mich am meisten geplagert hat, habe ich einfach gut zu tun. Freitag haben wir immer alle Maschinen putzen und die ganze Bude putzen. Der erste Lehrjahrstift waren durch die, die immer geputzt haben, den ganzen Tag dann, fast oder den ganzen Nachmittag. Und dann habe ich mich angeboten, kann ich dir helfen, deine Maschine zu putzen? Oder brauchst du Unterstützung in deinem Bereich? Habe ich mir so einen Jeton gegeben für einen Kaffeeautomat, der Pause ist, und zum Kaffee eingeladen. Ihr stellt euch nicht vor, wie komplett dass das da aussah. Er hat nicht mehr gewusst, was er mit mir machen soll, weil ich nicht mehr in seinem Schema funktioniert habe. Das hat er derart verunsichert, dass er relativ schnell mit allem Spott und allem Plagen aufgehört hat. Und dort habe ich etwas entdeckt. Aha, ein Prinzip von Gott, wenn ich das anwende, das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar dann, wenn ich noch kein wiedergeborener Christ bin, noch kein Nachfolger von Jesus bin. Es sind Prinzipien, die funktionieren. Ja, nachher später im Militär Ähnliches erlebt. Wenn man den ersten Weg macht, so nach der Rekrutenschule, da ist man ein sogenannter Hamburger, genau. Ich weiß nicht, woher dieser Begriff kommt, aber das ist der Hamburger, das heisst, das ist der Neue, der nicht rauskommt. Der eben direkt am Rekrutenschule, der noch nie einen Weg gemacht hat, der nicht weiss, wie das alles funktioniert hier. Und auf dem kann man eben genau gleich auf dem ersten Lehrjahrstift, auf dem kann man nur reiten, den kann man plagen, den kann man brauchen für jedes Eich, was es zu machen gibt. Und das machen sogar die Vorgesetzten. Die Hamburger sind die, die immer auf die Wache müssen, das sind die, die Cheese-Job hatten, die nicht ausgegangen haben und so weiter. Und dort bin ich immer noch kein Nachfolger von Christus gewesen, aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist eigentlich ein Zeichen. Und ich habe dann einen Schluss gefasst. Das hat ein bisschen zu tun mit dem, was ich vorher schon erzählt habe, gesagt, ich werde das nicht weitermachen. Weil wisst ihr was? Alle die am dümmsten haben da, das sind die, die das Jahr vorher selber auch Hamburger waren. Das sind die, die das Jahr vorher auch Erstlehrjahrstifter waren. Und jetzt sind sie die Blöden gewesen, sie sind die gewesen, die drunter kommen. Und jetzt sind sie die Grossen und jetzt geben wir weiter, oder? Das ist vielleicht in der Schule so, oder? Die Grösseren, die nicht auf die Kleineren losgehen, sind wir stärker, jetzt zeigen wir es denen. Und wisst ihr was? Ich habe dann etwas entdeckt, ich habe gesagt, bei mir geht der Fluch, ich habe das dann nicht so ausgedrückt, aber das Negative, es geht bei mir nicht mehr weiter. Ich habe mich schon auf den nächsten Weg gefreut, wenn ich dann kein Hamburger mehr bin, ich werde die neuen Hamburger ehren, achten, ich werde denen helfen, werde denen wie eine Göttin sein, ich werde ihnen helfen, dass sie gut da drin finden. Das habe ich übrigens auch in Lehrern gemacht, bei unter meine Lehrlinge, die nach mir kamen, da ist keiner mehr geplagt worden. Und das ist für mich ein eindrückliches Erlebnis. Du kannst einen Fluch brechen. Ganz praktisch. In dem, dass du nicht das machst, was man an dir gemacht hat, sondern das Gegenteil machst, segnest. Und das war auch im Weg so, nachher, das mit den Hamburgern, das war noch vielleicht ein Jahr dann so gewesen, und dann war das kein Thema mehr gewesen. Einfach weil einer nicht so gehandelt hat, wie alle anderen gehandelt haben. Das hat mich sehr eingeladen. Ich bin ein Jahr später bin ich zum Glauben gekommen. Und auch diesen Weg hatte, den ich nachher dann natürlich noch mit der Kraft des Heiligen Geistes treibe, weil das war einer der genialsten Wegklasse. Aber das ist nicht unser Thema jetzt. Ein Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit, bist du nämlich nachher. Halleluja! Das ist die Folge von dem. Jetzt lesen wir da mal weiter. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wo. Ein Bild für einen Mensch, wo Gottes Gebot, Gottes Gesetz verinnerlicht hat, wo er darüber nachher sind, oder sie in seinem Leben anwendet, der ist nachher wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbech. Das heisst, dass da ist, der ist versorgt mit Nahrung, mit Wasser. Und der hat Blätter, die grün sind, die nicht verwelken. Und der bringt Frucht für ihn. Das ist ein gewaltiges Bild eigentlich vom Segen. Und ist das irgendwie mit etwas im Schuss noch bekannt vor, das Bild da? Kommt das Schuss noch irgendwo vor? Ja, genau, Ezekiel 47 und Offenbarung 22. Jetzt schnell schauen, wenn ich das habe da. 47,7, dann nehmen wir das da. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Und dann im Vers 12 heißt es noch ein bisschen weiter runter. Auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Obstbäumen wachsen, die Blätter dieser Bäume werden niemals welken und ihre Zweige werden immer Früchte tragen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also jetzt haben wir noch erfahren, was das für ein Strom ist. Das ist nämlich nicht natürliches Wasser, sondern es ist das für ein Strom, der den Baum nährt. Und woher kommt der? Der kommt vom Thron von Gott her, der lebendige Strom, der uns versorgt mit dem Wasser. Genau. Und die zweite Stelle, das ist in Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Die lesen wir auch noch. Das ist fast wörtlich genau das Gleiche. Offenbarung 22, 1 bis 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Also praktisch genau das gleiche Bild. Und das ist ja noch interessant hier. Das ist jetzt vom Baum des Lebens die Rede. Wo steht da auch noch? Paradies steht da noch schon, der Baum des Lebens. Und wer ist das, der Baum des Lebens, wo dort im Paradies steht?
Jesus.
Ja, das ist Jesus selber. Er ist die Quelle vom Leben. Er ist ein Beispiel von so einem Baum, der genau so lebt. Und darum ist er auch so ein Baum. Er ist unser Beispiel. Er sagt, genauso wie ich so ein Baum war, wo Leben davon ausgeht, genau so seid ihr auch Bäume vom Leben, wenn ihr in mir seid und ich in euch. Johannes 15, wenn ihr in mir seid und ich in euch, seid ihr wie ein Weinstock. Oder wenn ihr wie der Weinstock und ihr seid Leben und ihr bringt Frucht. Das wären jetzt verschiedene Parallelstellen, die wir hier noch haben. Drei nicht mehr. Also das ist so, wie dein Leben kann sein kann, wenn du nicht im Rat von der Gottlosen bist, wenn du nicht den Weg von der Sünder gehst, wenn du nicht diesem Spott anschliessest von deinen Arbeitskollegen und Mitschülern, sondern wenn du Gebot, Gesetzmäßigkeiten, Reich Gottes Werte in deinem Herz, dem Raum gibst und darüber nachdenkst. Und darüber überlegst, was könnte es jetzt in meiner Situation an meinem Arbeitsplatz bedeuten? Was könnte es jetzt in meiner Schulklasse bedeuten? Was könnte es jetzt bedeuten meinen Lehrern gegenüber, meinen Vorgesetzten gegenüber? Was könnte es bedeuten meinen Eltern gegenüber? Was hätte es für einen Einfluss auf meinen Internetkonsum, auf meinen Musikkonsum? Möchte ich so sein wie hier? Möchte ich so ein Baum sein, der Frucht bringt? Möchte ich ein Mensch sein, wo ich sagen kann, und alles, was er macht, gerät wohl? Wäre doch toll, oder? Eigentlich. Jetzt sehen wir, auf der anderen Seite geht es aber auch noch weiter. He? Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also jetzt haben wir auf der anderen Seite auch ein Bild. Das ist da gerade der Strom gekommen. Die sind wie die Spreu. He? Das ist so, das ist Spreu. Können wir das noch? Ja, aber was ist das? Das ist die Schale vom Korn, genau. Also, habt ihr das auch schon gesehen? Oder wenn das Korn wächst, dann haben wir eine Ähre und wenn ihr die Ähre rausnehmt, dann ist noch so eine Hülle drumherum. So ein bisschen eine dünne Hülse, kann man sagen. Und die tut das Korn eigentlich umschliessen. Das heisst, wenn man das Korn nicht so rausnehmen, muss das irgendwie weg. Bei dem sagt man die Spreu. Und wie bringt man die weg? Wie sieht man diesen Prozess? Dreschen, genau. Also man drescht das, heute macht das natürlich Maschinen, das wird einfach da gerüttelt und geschüttelt, bis das die Spreu vom Weizen getrennt ist. Und wie hat man es früher gemacht, zur Zeit von der Bibel und von Jesus? Mit der sogenannten Wurfschaufel, genau. Was ist das? Also eine grosse Schaufel. Hat man auf der Tenne hat man das ganze Korn ausgelegt gehabt. Das hat nur funktioniert, wenn der Wind gegangen ist. Und dann hat man da einfach das Korn genommen mit einer grossen Schaufel und hat es einfach in die Luft geschossen. Und dann ist der Wind gekommen und hat eben die Spreu, die ganz leicht ist, hat es fortgeblasen und das Korn ist wieder oben runtergefallen und dann hat man es so können trennen. Zuerst hat man es geschlagen, dass sich die Spreu vom Korn trennt, genau. Weil das klebt ja sonst nicht dran, das ist richtig. Also jetzt heisst die Gottlosen, die sind wie das Spreu. Also das heisst, die im Rat der Gottlosen sitzen, die sich mit den Spöttern eins machen, auf dem Weg von Sünder gehen, die blasen einfach weg. Sie haben keinen Bestand, keinen Halt, keinen Wert. Nutzlos eigentlich. Spürt ihr den Kontrast? Da ist einerseits ein Baum und auf der anderen Seite ist es ein Spreu, der da einfach der Wind etwas, was wertlos ist. Du machst dein Leben wertlos. Du machst es bedeutungslos. Du machst es unbeständig in dem, dass du, wenn du dich auf dieser Seite hier bewegst. Auf der anderen Seite ist Bestand garantiert. Wohlgelingen ist garantiert und du bist ein Segen für andere. Da wird eine Frucht, jeden Monat wächst eine Frucht. Könnt ihr noch mal achten, welche. Jeden Monat, das ist interessant, und das bezieht sich auf uns. Wir sollen ja solche Bäume sein, oder? Jeden Monat wächst eine Frucht. Eine neue. unabhängig von Sommer, Winter, Herbst und so, oder? Weil wir sind ja nicht von Sonnen und den Jahreszeiten abhängig, sondern wir sind ja von dem Strom, vom Tempo, von dem lebendigen Wasser abhängig. Jeden Monat wächst eine neue Frucht, wo ich jemandem damit Nahrung geben kann, wo ich jemandem damit segnen kann. Und dann haben wir noch Blätter an unseren Bäumen, die dienen zur Heilung der Völker. Also ich habe in mir innen, an mir etwas, wenn ich so lebe, wo heilende Kraft von mir ausgeht. Und jetzt merkt ihr, wie kommt Jesus dazu zu sagen, geht dir her, legt die Hände auf Kranke und macht sie gesund. Das kann man nur, weil weiss, ihr seid, sollten die Bäume, wenn ihr so lebt. Gut, jetzt kommen wir zum Schluss. Und ich möchte euch einfach fragen, seid ihr bereit, Entscheidungen zu treffen in eurem Leben? Seid ihr bereit, den Rat der Gottlosen nicht mehr anzunehmen? Nicht mehr so wichtig zu nehmen? Den Weg der Sünde zu verlassen? Dem Spott sich nicht mehr anzuschliessen? Und wollt ihr euch wieder von Gottes Wort inspirieren, beleben, wollt ihr euch eine neue Lust sogar an seinen Geboten, an seinem Gesetz schenken und dann so ein Baum werden, der Frucht bringt, jeden Monat und Blätter trägt, wo andere Menschen heilt und Frucht bringt, wo andere Menschen segnet. Möchtest du noch einfach einen Moment Gedanken darüber machen und eine innere Entscheidung treffen? Und wenn ihr die innere Entscheidung getroffen habt, dann könnt ihr mit mir mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Ich merke, dass mein Leben nicht immer so im Reinen war. Dass ich oft auf den Rat der Gottlosen gleich auch noch gehört habe. Dass ich sogar manchmal danach gehandelt habe. Und mich selber versündigt habe. Das tut mir leid. Vergib du mir. Ich kehre um zu dir. Ich bekenne dir, wo ich mit dem Spott angeschlossen habe. Über Politiker, Vorgesetzte, Lehrer, über andere. Ich habe mich damit überhoben. Über andere. Und das ist nicht richtig. Ich bekenne das dir. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige du mich mit deinem Blut. Und schenke mir eine neue Lust an dein Wort, an deinen Gebot, an deinen Werten, an deinen Ordnungen. Eine neue Leidenschaft, eine neue Freude im Bibellesen. Vergib mir, wo ich das vernachlässigt habe. Vergib mir, wo ich da einfach nach dem Lustprinzip habe gehandelt und immer anders wichtiger war. Vergib mir, komm du jetzt neu mit deinem Heiligen Geist. Weck du den Geist vom Gebet in mir, der Beziehung zu dir sucht, der Beziehung zu deinem Wort sucht. Und mach mich zu dem Baum, der gepflanzt ist an deinen Wasserbech, der Frucht bringt und der Heilung bringt. Ich will ein Segen sein für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Schulklasse, für meinen Arbeitsplatz.